Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir sprechen über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Gleich zu Beginn, Sophie, du meintest, du hast News.
Ach so, ja. Erinnerst du dich an den Waldmann?
Ja. Ah ja, ich hab's gelesen. Der wurde doch jetzt
verurteilt. Zu 3 Jahren Haft.
Ja, oder? Ich wollte gerade sagen, zu 3 Jahren. Dann dachte ich mir so, 3 Jahre sind so wenig. Ich glaube, ich habe da was falsch gelesen oder verwechselt.
Ja, ich meine, an sich hat er ja nichts Schlimmes gemacht.
Stimmt, er hat gar nichts gemacht. Er hat nur irgendwie die ganze Stadt in Aufruhr gehalten.
Er hat Polizisten mit einer Axt verletzt. Ja,
okay. Hups, ja, das ist
da
schon
was. Da kann man schon mal 3 Jahre für bekommen.
Ja. Das ist richtig, ja.
Nee, aber ansonsten, ich glaube, damals hatten wir auch so ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich hoffe, dafür kriegen wir jetzt kein Hate.
Hatten wir, haben wir nicht gesagt, nachdem er ein Manifest veröffentlicht hat, wo er irgendwie totale Anarchie wollte oder sowas, haben wir dann gesagt, okay, mit dem braucht man kein Mitleid haben? Ich weiß nicht mehr.
Echt? Wollte
ja.
Das?
Ja.
Ich dachte, er hat irgendwie gemeint, er findet so mobile Endgeräte irgendwie nicht cool und möchte so ein bisschen sich zurückziehen.
Oh ja, eventuell ist der Fall einfach schon zu lang her und wir wissen einfach gar nicht mehr, um was es geht.
Ja, aber er wurde jetzt zu 3 Jahren Haft verurteilt und vielleicht geht er dann nach den 3 Jahren wieder zurück in den Wald oder so.
Ja. Naja.
Das war schon krasse News damals. Er hat ja irgendwie 4 Polizisten entwaffnet, oder?
Das war so krass, dass die ganze... Ja, dass die ganze Stadt einfach abgeriegelt war und... Also naja, Corona ist ja jetzt gerade eh nichts anderes, aber... Warum sage ich Corona? Was ist los mit mir? Naja, egal.
Corona. Coronavirus.
Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es da wenigstens irgendwelche News. Ansonsten habe ich nichts zu erzählen. Also doch, mein Fall nachher.
Ich nicht.
Podcast-Ende nach 5 Minuten.
Ja, also. Hast du noch was? Nein? Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal.
Naja,
Bayern also... Valerie und Stuttgart Sophie.
Naja, wir hoffen, euch geht's gut. Und wenn nicht, ist auch okay.
Für uns.
Es ist okay, wenn es einem nicht so gut geht. Es ist...
Wir wollen euch jetzt eigentlich mal sagen, es juckt uns nicht, wie ihr euch fühlt.
Oh. Ja, im Endeffekt ist schon richtig. Nein, Spaß, wir wollen natürlich, dass es euch gut geht. Und falls es euch nicht so gut geht, hoffen wir, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen das Leben verschönern können.
Macht ein schönes Gläschen Wein auf. Nein, macht ein schönes Fläschchen Wein auf. Oder sonstige andere Getränke.
Ihr könnt auch was Starkes nehmen.
Bier.
Oder natürlich alkoholfreies, Entschuldigung.
Oder in die anderen Extremen. Setzt euch hin, genießt die Zeit. Oder vielleicht arbeitet ihr ja auch währenddessen, während ihr uns hört. Ein bisschen putzen oder... Ich weiß nicht.
Joggen. Busfahren. Zugfahren.
Ich höre immer ganz gerne Podcasts, während ich meine 1000 Excel-Tabellen
formatiere.
Organisiere. Wow. Oh. Genießt es, legt euch zurück und macht die Füße hoch. Habt ihr euch auch mal verdient in dieser harten Zeit.
Dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mit der Black Story an. Ich habe wirklich versucht, dieses Mal wieder selber eine zu schreiben, war aber irgendwie nicht kreativ genug. Erst habe ich angefangen zu schreiben über eine Frau, die Fenster putzt. Und habe dann geschrieben...
Ach, rat's doch jetzt noch nicht.
Die habe ich ja wieder gelöscht. Weil ich dachte mir dann so, ich habe beschrieben, auf dem Bild, auf dem imaginären Bild wäre zu sehen, eine Frau, die Fenster putzt. Da ich mir so, bei meiner anderen Geschichte, die ich geschrieben hatte, war es auch ein Typ, der einen umgeschmissenen Eimer vor sich hatte. Also auch einer, der geputzt hat und den Spa-Bereich schön gemacht hat. Da ich mir so, Valerie, was ist los mit dir? Aus welchem Grund möchtest du immer darum, dass es darum geht, dass jemand putzt? So, das geht nicht.
Du nimmst deine wahre Form als Hausfrau ein.
Nee, Fun Fact.
Bei dir dreht sich alles ums Putzen.
Nee, meine Mutter war an dem, oder ich war an dem Tag bei meinen Eltern und meine Mutter hat vor mir halt Fenster geputzt und dann habe ich sie halt irgendwie als Ideeneinfallsquelle. Ja, genau. Und dann dachte ich mir aber, ja, nee, ich kann ja nicht schon wieder irgendwas nehmen mit Putzen. Also habe ich es gelöscht. Und dann habe ich irgendwas genommen mit einem Hahn und einem Hof, der abbrennt. Und dann dachte ich mir so, aber das ist dann irgendwie so voll ähnlich wie der Fall von Hinterkaifeck. Und dann habe ich es wieder gelöscht. Und also nicht, dass Hinterkaifeck abgebrannt wäre, aber so. Naja, auf jeden Fall, long story short, es gibt einfach eine vorgefertigte Black Story. Es tut mir leid, es wird wieder ein bisschen tricky für dich, Sophie, weil wir sind wieder bei den Mystery Edition. Es geht um komische Tiere. Ja, genau.
Fabelwesen.
Ja.
Ja, ich bin schon mal gespannt. Also, ich glaube, die letzten zwei habe ich ja nicht hinbekommen, weil mein Gehirn irgendwie nicht für Mystery-Kreaturen ausgereift ist. I don't know.
Du liest einfach zu wenig. Also, Fantasy. Ja. Ich empfehle sehr Cassandra Clare, City of Bones. Okay, das ist doch Fantasy High Level. Was ist los?
Nein, ich mag Fantasy. Ich lese auch gerne Fantasy. Ich bin wirklich ein sehr großer Fantasy-Fan. Aber ich weiß es nicht, wieso ich diese Verbindungen nicht. Weißt du, morgen sehen wir uns. Morgen sehen wir uns und ich schnapp mir eine von deinen Black Stories und nächste Folge stelle ich dir die mal vor.
Okay.
Und dann sehen wir mal, ob du drauf kommst. Da bin ich gespannt.
Ich poche auf mein fotografisches Gedächtnis, was ich heute Abend anschmeißen werde, während ich alle Black Stories durchlesen werde.
Wenn du das machst, dann bringe ich morgen keine Käsestange mit.
Nein. Bringst du nicht mit, aber ich wollte gerade sagen, du hast eh nur noch eine halbe Stunde Zeit, bevor alles zumacht.
Na. Dann bringe ich keinen Sangria mit.
Okay, als Black Story. Die Überschrift heißt Jagdunglück. Und zu sehen auf dem Bild ist ein Mann, der Jäger ist. Der hat so einen Hut auf mit einer Feder und ein Gewehr über die Schulter.
Gibt es einen bestimmten Grund, wieso du eine Jäger-Black Story jetzt ausgesucht hast?
Nein.
Bist du jetzt auch Teil von der Jäger-Community?
Nee, tatsächlich nicht, aber falls euch mal langweilig ist und ihr auf Instagram rumscrollt, dann guckt doch mal auf Instagram die Seite Jagdmemes an. Also keine Werbung, keine Werbung, so was zum Henker. Es ist einfach nur absurd, was da für Memes kommen.
keine Werbung, aber Jagdmemes, wenn ihr irgendwie eine Kooperation wollt, dann schreibt uns an.
Die Kooperation ist, wir erwähnen sie und wir kriegen irgendein Gewehr. Was willst du mit einem Gewehr verkaufen?
Vielleicht gibt es sehr viele Jägerfreunde unter den Montagsmord-Zuhörern.
Oder wir werden Jäger-Podcast und reden darüber, wie man die jeweiligen Tierarten ausnimmt.
Oh nein.
Oh Gott, das ist widerwärtig.
Das finde ich, glaube ich, richtig traurig.
Ich finde es nicht traurig, ich finde es einfach... Nein, okay, also
back naja, to... Naja, unter Jäger könnte... Ja,
sorry. Ja, nee, was?
Nee, unter Jäger, vielleicht jagen wir ja auch andere Sachen, weißt du? Pilze Männer? Zum Beispiel im Wald.
Ach so.
Okay. Ich liebe es, wie wir immer komplett verschiedene Sachen sagen. In andere Richtungen. Diversity.
Ich gut, lieb's. Du hast Lust auf Männer. Andersrum, du hast Lust auf Pilze. Ich hab... Ja, gut. Also... Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen sollen.
Ich weiß es. Wir lassen es.
Okay, also. Jagdunglück, der Jäger ist dazu auch zu sehen. Drunter steht, er traf mehrfach, doch der Jäger kam dieses Mal ohne Beute nach Hause.
Er traf mehrfach, also der Jäger traf mehrfach.
Ja.
Ja, er traf halt irgendwie sich selber.
Nein.
Also, er hat irgendwie gegen so ein Metallding geschossen und es ist zurückkatapultiert.
Nein.
Oder er hat mehrfach... also, hat er ein Tier getroffen?
Ja.
Nee. Oha, okay. Mist. Das sind jetzt schon mal so fünf meiner Theorien einfach so weg. Ich habe keine. Okay, ja gut, dann hat er halt ein Tier getroffen. Aber war es ein echtes Tier?
Ein Fabelwesentier.
Oh fuck, ich habe vergessen, dass es ein Fabelwesen ist. Ach scheiße. Weißt du, das ist eigentlich keine Backstory, errate, was hier geschehen ist, sondern errate, was ist das Fabelwesentier? Ja, meine Güte. Kommt's aus irgendeiner Mythologie?
Ja,
Nein?
sind nicht alle Fabelwesen Mythen?
Aber ich meine so griechische Mythologie, weißt du, da gab es ja nochmal besondere, so wie den, oder die römische ist ja auch ziemlich ähnlich, weißt du, diese Centaur, halb Mann, halb anderes.
Nee, nee, nee.
Okay.
Aber es ist trotzdem halb Mensch und halb was anderes.
Ja, dann gibt es noch diese halb Mensch, halb Ziege.
Nicht so halb Mensch, halb Tier.
Aber hat
Anders.
er irgendwie. Aber nicht so ein. Es gab ja auch zum Beispiel die griechischen Götter, die teilweise Formen von anderen Gestalten angenommen haben,
Nein.
auf der Erde zu sein. Okay, halb Mensch, halb Tier.
Was ist
Vampir?
Nee, aber.
Werwolf.
Ja.
Echt?
Ja.
Oh. Wie kam ich denn da drauf? Ja, okay, also er traf ihn halt.
Ja.
Traf er mit einem Gewehr auf ihn oder ist er ihm einfach mehrmals begegnet? Er traf mehrmals auf ihn.
Nee, er hat schon auf ihn geschossen und ihn getroffen.
Okay, aber der ist halt nicht gestorben, weil es halt einfach ein Werwolf ist.
Richtig. Und damit hast du die Black Story erraten.
Wow. Okay.
Der Jäger
Crazy.
versuchte, einen Werwolf zu töten, dem die normale Jagdmunition allerdings nichts anhaben konnte. Die Wunden des Werwolfs heilten sofort wieder, so entkam er dem Jäger vollkommen unversehrt.
Ich frage mich, aus welcher Mythologie stammt der Werwolf? Harry Potter.
Twilight.
Oh. Warst du früher Team Edward oder Team Jacob? Haben wir das schon mal besprochen?
Ich glaube, wir haben es schon mal besprochen. Erst war ich immer Team Edward, bis ich gemerkt habe, wie hässlich Edward eigentlich ist und wie gut aussehend Taylor Lautner. Und dann
Taylor
war
Lautner
ich,
ist.
ja, oh mein Gott.
Ja. Ich war von Anfang an auch Team Jacob. Also, ich fand Hunde schon immer toll. Und Taylor Lautner auch.
Ja. Ach, der ist schon toll. Okay, Black Story, check. Gehen wir weiter im Plan. Und Fall. Here we go. Ja, genau. Das Thema der heutigen Folge ist Bandenkriminalität. Und das umgangssprachliche Wort. Nee, andersrum. Nee, fangen wir erstmal damit an. Sophie wollte eigentlich, dass wir heute eben wieder Überfälle oder Bandenkriminalität machen. Und ich meinte so, zu Überfälle finde ich nichts, das ist voll das blöde Thema, lass mal lieber Bandenkriminalität machen. So, mein Fall heute ist eine Bande, die einen Überfall begeht.
Ich hätte so gerne, weißt du, ich dachte an diesen Dagobert da.
Dagobert? Duck?
Der Erpresser Dagobert.
Kenne ich nicht.
Ich hätte so gerne den behandelt. Also ich glaube, da gab es keinen Mord. Aber ich hätte das so gerne gemacht und deswegen dachte ich mir so, oh mein Gott, so Überfälle wäre natürlich schon richtig crazy.
Ja, gut, hättest du gesagt, du hast schon einen Fall, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, ich finde schon irgendwas.
Ja, naja, ich hatte ihn ja nicht wirklich, aber ja.
Aber du hattest einen im Kopf. Naja, wie dem auch
Na,
sei.
egal.
Thema heute ist Bandenkriminalität. Und Bandenkriminalität ist eigentlich nur das umgangssprachliche Wort für organisierte Kriminalität. Weil organisierte Kriminalität bezeichnet Gruppierungen, die systematisch kriminelle Ziele verfolgen. Explizit in Deutschland wird organisierte Kriminalität als Gewinn- oder Machtstreben bestimmter planmäßiger Bewegungen. Nee, Bewegungen, Alter. Eine Bewegung. Explizit in Deutschland wird organisierte Kriminalität als Gewinn- oder Machtstreben bestimmter planmäßiger Begehungen von Straftaten von mehr als zwei Beteiligten definiert. Und dabei geht die Bande, die also mindestens aus drei Menschen besteht, auf längere Dauer unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlichen Strukturen beginnen die Straftaten. Oder unter Anwendung von Gewalt oder andere zur Einschüchterung geeigneten Mittel, wie Drohung, dass man die Familie umbringt oder sowas. Und das meistens unter Anwendung von Gewalt oder unter Einflussnahme auf Politik, Massenmedien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft. Das klingt jetzt alles ziemlich theoretisch, aber wichtig ist, dass einfach der Begriff organisierte Kriminalität nicht Straftaten des Terrorismus umfasst. Sprich, mein Fall aus der vorletzten Folge zur RAF, das war keine organisierte Kriminalität, weil zu Terrorismus nochmal extra abgegrenzt werden muss. Und das aus folgendem Grund. Bei Terrorismus werden Straftaten begangen, um politische Ziele zu erreichen. Bei der organisierten Kriminalität sind die Straftaten durch materielle Gewinnerzielungsabsichten des Täters gekennzeichnet. Daher fallen nicht profitorientierte Verbrechen, wie zum Beispiel politisch oder religiös motivierte, nicht unter die Definition von organisierter Kriminalität.
Mhm.
Das ist jetzt so im Gesetzbuch und in der Theorie so. Weil aber in der Kriminalität, was ist denn los? In der Realität ist es meistens sehr schwer abzugrenzen, weil terroristische Gruppierungen bedienen sich immer mehr der organisierten Kriminalität, um sich zu finanzieren oder um Kontakte mit kriminellen Netzwerken zu verknüpfen. Weil die RAF, die beging ja zum Beispiel auch Banküberfälle, damit sich ihre Wohnungen, Waffen, Autos oder sonstiges finanzieren ließen. Aber trotzdem waren sie ja schon Terroristen und keine. Auch wenn sie sich Bande nannten, waren sie Terroristen. In Deutschland gibt es eher weniger organisierte Kriminalität. Es gibt sie, aber nicht so häufig. Im Visier der deutschen Polizei sind besonders Rockerbanden wie die Hells Angels oder Bandidos, deren Kerngeschäft es ist, mit synthetischen Drogen zu handeln. Dann gibt es auch in Deutschland die Mafia, die halt aus Italien rüberschwappt, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, Bayern und Ostdeutschland. Und es gibt noch Migranten aus Ost- und Südeuropa und dem Balkan, die häufig in Familienbanden organisiert sind, wie zum Beispiel die Rumänenbanden oder türkische und arabische Großfamilien. Auch die werden von der Polizei im Auge behalten. Dabei kommt Bandenkriminalität aber eher in den Ländern vor, wo die Regierung, die Polizei oder auch die Gesetze nur noch einen geringen oder gar keinen Einfluss mehr haben. Das passiert dann häufig bei politischen Umstürzen, ökonomischen Krisen oder sozialem Aufruhr. Und das ist auch der Grund, warum es bei der Mafia gerade so gut läuft. Weil die Jugendarbeitslosigkeit in den Mittelmeerländern war ja schon immer so recht hoch bei 40%. Und jetzt durch Corona steigt die aber nochmal sehr viel mehr an. Und mafiose Unternehmer locken gerade die Jungen in Süditalien mit legalen Jobs, aber auch mit kriminellen Aufträgen. Der vorbestrafte Neapolitaner Salvatore Imolo, war das jetzt Spanisch oder Italienisch? Ich weiß es nicht. Sagte in einem von der Polizei abgehörten Telefongespräch, dieses Coronavirus ist wirklich ein gutes Geschäft. Weil Menschen, die jetzt im Lockdown ihre Arbeit verlieren, also Inhaber von Bars, Restaurants, kleinen Betrieben mit Geldnöten, die lassen die Mafia-Geschäfte aufblühen. Wenn du kurz vor der Pleite stehst, ist es in Italien nicht ungewöhnlich, dass die Mafia an deine Türe klopft und dir Geld anbietet. Im Gegensatz zu Banken, die Garantien fordern und die Anträge erst prüfen müssen und sowas, das fällt bei der Mafia alles weg. Du bekommst schnell viel Geld und danach musst du eben deine Wucherzinsen zahlen können. Und wenn du die nicht zahlen kannst, verlierst du dein Geschäft eben an die Mafia. Oder an den Mafia-Clan. Das ist geschickte Geldwäsche, weil so können die illegalen Einnahmen aus dem Drogenhandel zum Beispiel in bislang saubere Firmen investiert werden und so in die legale Wirtschaft wieder eingebracht werden. Aber in welchen Bereichen ist denn die organisierte Kriminalität überhaupt tätig? Das sind so viele, eigentlich können wir damit Bingo spielen. Also es gibt natürlich die Klassiker wie Menschenhandel, was ich sehr gerne gemacht hätte, aber irgendwie nicht so wirklich einen Fall gefunden habe, weil es ist super schwierig, was dazu zu finden. Menschenhandel, Prostitution, was da schon irgendwie ein bisschen dazu gehört. Eigentlich ist Prostitution Menschenhandel, naja, egal. Entführung mit Lösegelderpressung, Schmuggel, Drogen, Waffenhandel. Es gibt noch Glücksspiel, Kreditkartenbetrug und so weiter und so weiter. Es gibt eigentlich nichts, wo die organisierte Kriminalität nicht zu finden ist. Sogar bei der illegalen Abfallentsorgung. Was ist denn dein Fall?
Ja, mein Fall ist einfach... Der fährt jetzt nicht wirklich, also der fällt jetzt nicht wirklich in so eine, in, ich sag mal, Wirtschaftskriminalität oder Drogenkriminalität, sondern es sind einfach Banden, die sich halt irgendwie so ein bisschen feiern. Also die halt so eine Bande halt einfach sind und so ihr Revier irgendwie haben wollen. I don't know.
Die Pygmäen oder
nein.
Die KKG? Nein, okay.
Ja, genau sowas circa.
Ja, mein Fall lässt sich auch gar nicht so einfach
einordnen. Kann man nicht direkt sagen, oder? Nee.
Ja, nee. Naja, aber fang doch einfach mit deinem Fall an.
Ich hatte ja letztes Mal das Thema mit Werner Pinsner.
Ja.
Aus Hamburg. Und da kamen wir ja schon ein bisschen auf Banden zu sprechen. Und ich habe einfach, zuerst dachte ich mir so, komm, behandle die Banden. Gell? Die GmbH und die Nutella-Bande. Aber da ist nie so was richtig Krasses vorgefallen. Und damals wurden halt die Banden irgendwie einfach beendet, dadurch, dass dann Werner Pinsner praktisch auf einmal da war und halt die Leute umgebracht wurde. Dann war halt alles relativ schnell vorbei, sagen wir mal so. Aber ich habe noch ein bisschen was rausgefunden. Ich glaube, letztes Mal haben wir uns ja gewundert, woher dieser Name kommt, die GmbH. Und wir haben uns, glaube ich, gefragt, ob es halt wirklich für Gesellschaft mit beschränkter Haftung steht.
Und haben wir uns gefragt, haben wir uns nicht eher gefragt, was die Nutella-Bande, woher der Name kam?
Ja, aber ich dachte auch so ein bisschen für die GmbH.
Ja, es kann auch sein.
Auf jeden Fall. Ich habe rausgefunden, GmbH steht für Gerd, Mischa, Beadle und Harry. Und es waren vier legendäre Kiezgrößen auf St. Pauli. Gerd war Karatekämpfer und zuständig für den Bereich Finanzen. Der schöne Mischa war Frauenanwerber und Betreuer. Walter Beadle war mit seinen geföhnten Haaren Frisurenfanatiker und fuhr einen zweisitzigen Cabrio Mercedes. Er war für Zucht und Ordnung zuständig und Harry, der 100-Jährige, litt seit Jahren an Demenz. Und genau so wurde das beschrieben. Und ich dachte mir so, okay, jeder hat irgendwie eine richtige Aufgabe, weißt du, so der macht so Frauen anwerben, der andere ist für Ordnung da und dann so, und Harry leidet an Demenz. Genau. Ich dachte, das wäre mal ein ganz kurzer Fun Fact. Und ja, wie gesagt, also da ist nicht so wirklich was vorgefallen. Die Morde habe ich ja schon letztes Mal halt behandelt. Und deswegen bin ich vom schönen Hamburg weg in das noch schönere Süddeutschland, weil hier gefällt es mir einfach so ein bisschen besser. Oh. Dafür kriegen wir so safe Hate. Irgendjemand, der kommt, so, ach, Stuttgart ist so hässlich. Wie oft wurde dir schon gesagt, dass Stuttgart...
Erst heute Morgen oder gestern Abend hat mir jemand gesagt, Stuttgart ist halt einfach nicht schön. Ja, Entschuldigung, du hast recht. Da kann ich dir halt auch nicht wirklich was Gegenteiliges beweisen oder sowas. Klar, es hat seinen Flair und du musst die Stadt lieben, lernen. Es ist schon einfach, weil die Stadt hat Charakter. Aber natürlich ist Stuttgart nicht schön. Und da, also da kann ich dir halt auch nichts anderes sagen.
Das ist für mich überhaupt nicht natürlich. Ich finde Stuttgart echt schön. Stuttgart hat richtig schöne Altbauhäuser. Stuttgart hat schöne, naja, so ein paar schöne Parks. Ich finde Stuttgart eigentlich echt ganz schön und ich finde Stuttgart auch relativ sauber. Oder?
Ja, aber verglichen mit anderen Städten. Also weißt du, die Person von gestern Abend hat Stuttgart oder hat gemeint, ja, ich bin halt München gewöhnt. Ich bin so, ja, gut, also sorry, da brauchst du
Man halt darf die Städte Stuttgart nicht miteinander...
Ja, genau.
Man darf es nicht miteinander vergleichen. Ich finde Stuttgart so von allen Städten ganz schön.
Ja.
Natürlich gibt es manche Städte, die noch schöner sind, aber Stuttgart hat mein Herz. Also, wir sind jetzt im noch schöneren Süddeutschland. Und so bin ich bei den Black Jackets gelandet. Die Black Jackets sind eine Bande von Jugendlichen und Erwachsenen von hier aus der Umgebung. Sie wurde 1985 gegründet und ist mittlerweile in 12 Ländern vertreten. Sie sind eine sogenannte Street Gang. Und wusstest du, dass es hier Banden gibt? Also da denkt man irgendwie gar nicht drüber nach, oder? Kamst du schon jemals mit solchen Banden in Kontakt?
Nein.
Oute dich ja einfach mal kurz als Bandenmitglied, Valerie.
Natürlich, nichts einfacher als das.
1985 schlossen sich 18- bis 20-jährige Männer aus der Türkei, Italien und dem ehemaligen Jugoslawien in Heidenheim zusammen. Ihr Merkmal war eine schwarze Bomberjacke, obwohl ich glaube, heute ist es eher wichtig, dass die schwarze Jacke schwarz ist. Dass halt die Jacke schwarz ist. Bei der Jacke gibt es noch so ein Backpatch, also einen Druck hinten drauf, und da ist eine Bulldogge zu sehen mit einem Nietenhalsband. Über der Bulldogge steht Black Jackets, links von der Bulldogge steht 19, rechts 85, also halt das Gründungsjahr, und darunter steht Forever Friends. Also Freunde
Na,
für
cute.
immer. Ja, man denkt cute. Und das ist alles weiß auf schwarz. Ja, die Black Jackets werden auch BJ210 genannt, weil B der zweite und J der zehnte Buchstabe im Alphabet ist. So. Und ich habe jetzt, also Banden, man redet ja auch von organisierter Kriminalität, und habe mir halt früher irgendwie nicht so viel unter organisierter Kriminalität vorstellen können, beziehungsweise bei Banden dachte ich halt einfach so, okay, da gibt es halt echt einfach so einen Anführer, weißt du, wie bei den wilden Hühnern früher gab es halt gefühlt so einer, der halt so ein bisschen so Main Character war.
Ja, Sprotte.
Sprotte und Fred und die anderen, die halt darunter waren so ein bisschen, die halt
Ja.
schon wichtig waren, aber halt nicht so wichtig.
Ja.
Und ich dachte, so wären Banden auch. Aber die haben ja eine richtige Struktur. Und es war ja teilweise echt wie bei so einer kleinen Firma. Also gerade da bei der GmbH, wo ich so ein bisschen recherchiert hatte, da gab es dann einen, man nannte ihn Karate Tommy, und er war Leiter der Abteilung Stress. Das heißt, er ist regelmäßig rausgegangen und hat Leute verprügelt. Aber er war Leiter der Abteilung Stress.
Also ich hätte jetzt eher gedacht, Leitung der Abteilung Stress, so die Bandmitglieder kommen zu ihm und klagen ihm ihr Leid, wenn sie zu viel Stress haben.
In Wirklichkeit wird Karate Tommy nämlich auch Yoga Tommy
Der
genannt.
Feel-Good-Manager Karate Tommy.
Bei ihm sind immer so ein paar Räucherstäbchen im Büro, weißt du? So ein bisschen Lavendelparfüm.
Okay, ja.
Er macht so Atemübungen mit allen, die reinkommen.
Okay.
Nee, er hat wirklich Leute verprügelt, und es war auch gar nicht mal so lustig. So, und jetzt bei den Black Jackets ist es zum Beispiel so, dass sie autonome Chapter haben. Und das sind Ortsgruppen, und ist jetzt so ein bisschen ein schlechter Vergleich, aber es gibt ja auch immer diese kleinen Kirchengemeinden, weißt du? Und dann von jeder Kirchengemeinde gibt es ja nochmal so irgendwie so Bibelkreis. So stelle ich mir das vor. Genau, dann gibt es halt diese Chapter. Und diese Chapter haben jeweils einen Präsidenten, also einen Anführer, den Main Character.
Also kurze Frage, die sind dann
Ja.
aus Deutschland, aus Heidelberg.
Nee.
Halb was? Doch, hast du gesagt.
Nicht Heidelberg, ich habe Heidenheim gesagt.
Meine ich doch. Entschuldigung. Okay,
Das
aber
war ein mieser
warum?
Versprechen. Nee, Valerie, geht gar nicht.
Aus welchem Grund heißt es Chapter und Main Dings? Also sagst du das gerade einfach nur, weil du bist oder
Native
haben die es wirklich?
Speaker.
Ja, genau, Native Speaker, so,
Nein, das
aber
heißt wirklich so.
warum dachten die?
Ich glaube, damals wussten sie schon, also es ist ja jetzt in 12 Ländern vertreten.
Ach so.
Das heißt, es ist ja schon mal gut, dass es Englisch halt ist,
Ja.
weißt du? Englisch ist ja Weltsprache. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht. Sie haben ja in Heidenheim. Was? Heidenheim? Doch, es war Heidenheim. Sie haben ja halt dort angefangen. Ich wusste nicht. Oder ich weiß nicht, ob sie schon von Anfang an wussten, oh, das wird mal eine globale Sache hier. Internationale, aber vielleicht haben sie das deswegen so ein bisschen festgelegt. Oder weil es waren ja auch viele Kollegen, Kollegen, es waren ja viele Mitglieder von verschiedenen Ländern schon dabei, weißt
Ja,
du?
okay, ja.
Türkei, Italien, und vielleicht haben sie dann was Ähnliches halt gesucht, so einen universellen Begriff. Ja. Okay, also auf jeden Fall, also es gab einen President, also den Anführer, Member, die Mitglieder, dann gab es Prospects, das waren die Neulinge, und Supporter, und das waren die Unterstützer. Unterstützer inwiefern? Ich weiß nicht, Geld oder was auch immer, einfach Freunde der Bande? I don't know. Und im Raum Süddeutschland, nee, im Raum Baden-Württemberg soll es 500 aktive Mitglieder geben momentan. Und das ist schon einiges, oder? Also, das ist schon was.
Ja, aber
Naja.
Baden-Württemberg ist schon groß.
Ja, also es gab da zum Beispiel das Chapter Stuttgart South Central. Also ich würde jetzt mal
Da, wo ich bin.
dazu,
Da, wo ich
da
wohne.
wo du bist und
Ja.
da wo ich bin.
Aber
Stuttgarter
du.
Süden.
Ja, aber ich bin eher
Naja.
südzentral. Du bist einfach nur am Arsch der
Das
Welt.
zählt auch noch zu Stuttgart dazu. Du bist so südzentral, aber ich dachte jetzt eher so Stuttgart, weißt du, zentral und Süd.
Na gut.
Du bist zwar südzentral, aber so, weißt du, es
Ja,
geht
ich bin
noch ein bisschen
beides.
weiter zu mir.
Ja.
Okay, sorry. Weird flex. Also, da gab es halt das Chapter, gerade für unsere Gegend, wo wir halt direkt wohnen. Die waren auch schon ein paar Mal in den Nachrichten. Einmal als 10 bis 15 Mitglieder zwei Männer vor dem Jugendhaus Anna in der Gneserstraße mit Schlagstöcken niederschlugen.
Oh,
Wo ist die Gneserstraße?
weiß
Weißt
ich
du das?
nicht.
Hast du es auf dem Radar? Nee, wird wahrscheinlich auch in der Umgegend. Ist halt alles in Stuttgart irgendwie. Dann waren sie auch noch mal in den Nachrichten, als am 27. Juni 22 Mitglieder auf Jugendliche auf dem Pausenhof der Esslinger Waisenhofschule einschlugen. Die Opfer wurden mit Baseballschlägern, Schlagstöcken und Eisenstangen angegriffen und schwer verletzt.
In welchem Jahr?
Jugendliche halt. Ich glaube, die gingen da noch zur Schule.
Ich meine, in welchem Jahr das passiert ist.
Ach so. Ohne Moment da. Ich glaube 2016.
Okay.
Nee, das war ein bisschen früher. Das war vor 2016. Aber 2006 vielleicht? Um den Dreh rum. Also dieses Jahrhundert.
Okay, alles klar. Und die haben einfach Jugendliche verprügelt?
Ja, aber da kommt noch eine Erklärung
Ach
dazu.
so.
Also Jugendliche an der Schule, ich weiß nicht, ob die Jugendliche da zur Schule gegangen sind oder was da los war, aber auf jeden Fall haben sie halt die angegriffen und schwer verletzt und einer von ihnen lag sogar wochenlang im Koma. Und der Grund für diese Auseinandersetzung da war, dass die Opfer die Black Jackets provoziert hatten. Die Opfer stammten nämlich von der rivalisierenden Gang aus Esslingen, der La Fraternidad. Die Bandenmitglieder wurden kurz nach der Tat bei einer Razzia von 170 Polizeibeamten festgenommen. Also die Black Jackets. Gegen 21 von ihnen fand über mehrere Jahre eine Hauptverhandlung vor einer großen Jugendkammer des Landesgerichts Stuttgart statt. Und deswegen denke ich halt, dass die Angreifer auch Jugendliche waren. Also es sind ja eigentlich alles junge Erwachsene. Und ich glaube, da kann man schon mal mit 16 oder so hineingeraten. 16 bis
Ja,
18
schon.
auch. Ja, vielleicht sogar ein bisschen früher, wenn man halt in sowas hineingeboren wird. Die Anklage war dreifacher versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und schwerer Landfriedensbruch. Habe ich auch noch nie gehört. Nach den Verhandlungen bekamen alle langjährige Freiheitsstrafen und somit löste sich einige Monate nach dem Vorfall das Chapter Stuttgart South Central auf. Das gibt's also heutzutage nicht mehr.
Schade, kann ich gar nicht mehr beitreten.
Ja. Na, vielleicht können wir unser neues Chapter eröffnen.
Und was machen wir dann so? Wir laden andere zum Wein ein.
Ja.
Das klingt gut. Das ist eine tolle Bande.
Wein und Käsestange. Aber erst nach Corona.
Ah, Corona.
Können wir ja echt mal machen, so ein kleines Treffen, so nach Corona.
Ein
Weißt du, also
Fan-Treffen?
auf dem Königsplatz haben wir wirklich Fans?
Haben wir Fans? Ich glaube nicht. Auf dem Königsplatz? Wo ist der Königsplatz?
Schlossplatz.
Wow.
Kleiner Versprecher. Ja, wir können, ja, wenn wir, okay, jetzt mal ganz ehrliche Frage, wenn wir jetzt mal sagen würden, so, hey, im Sommer, Corona ist irgendwie schon ein bisschen besser geworden, oder was heißt ein bisschen besser? Oh, Corona ist einiges besser geworden, wir trinken ein Weinchen am Schlossplatz mit ein bisschen Käsestange. Kommt dazu, wenn ihr Lust habt. Würdet ihr vorbeikommen?
Schreibt uns.
Schreibt uns mal. Das wäre, ich glaube, also an sich, ich fände das, glaube ich, mega cool, oder?
Bis kranke Stalker kommen, die uns was Böses
Haben wir
wollen.
die wirklich? Haben wir
Also,
Snorkel?
Leute, die True Crime hören, und ich nehme mich da jetzt nicht raus, die haben schon ein bisschen einen Schaden, oder? Also nicht einen Schaden, aber also.
Aber einen guten Schaden, oder?
Sie haben von uns die Ideen, wie sie uns umbringen könnten. Aber ihr würdet ja niemals eure Lieblingspodcasterin umbringen. Okay, ja, schreibt uns einfach mal sehr gerne, ob ihr Lust dazu hättet, mit uns ein Glas Wein zu trinken oder auch eine Flasche und ja, ein oder zwei Packungen Käsestange.
So, aber vor allem sind die Black Jackets mit einer Bande verfeindet, die sich United Tribunes nennt. Ich hoffe, man spricht es so aus. Da ist kein E drin, sondern einfach nur T-R-I-B-U-N-S.
Tribunes.
Tribuns?
Ich weiß es nicht. Das wäre auch
Spricht man es deutsch aus? Tribunes? Also wir nennen es jetzt einfach United T, okay? Weil ich muss das noch ein paar Mal sagen und ich habe jetzt keine Lust, immer das irgendwie falsch auszusprechen. Okay, also die Black Jackets sind ja in Heidenheim entstanden und danach ist dort auch die United T-Bande entstanden und somit gab es halt Revierkämpfe. Die Black Jackets, also es ging so weit, dass die Black Jackets, also sie haben halt ein Video veröffentlicht und auf dem hatten sie alle schwarze Kutten an. Auf diesen Kutten war halt ein Druck mit Black Jackets und sie standen vor dem Heidenheimer Rathaus. Ähnliche Fotos zeigt die Gruppe auf anderen Plätzen in der Innenstadt und dazu läuft Deutschrap. Heiden ist und bleibt schwarz-weiß. Eure Städte gehören uns. Black Jackets, Brüder bis in den Tod. Und diese Texte laufen dazu. Das Video wurde im Februar 2016 veröffentlicht und 2 Monate später ist wirklich jemand tot. Auch wenn ihr euch hinter euren Freunden von der Polizei versteckt, wir bleiben hier, egal ob mit 1000 oder mit 2 Mann, wir warten. Es gibt Prügeleien zwischen den Banden und sie veranstalten ein öffentliches Treffen, bei dem über 300 Mitglieder aus ganz Süddeutschland kommen. Im Gegenzug brennen Autos von Mitgliedern der United T-Bande und das Brandschema ist immer das gleiche. Es herrscht Bandenkrieg. Sela Celal, C-E-L-A-L, aber es ist ein türkischer Name. Celal?
Mhm.
Ich hoffe, man spricht das so aus. Schreibt mir aber nicht. Celal und sein 25-jähriger Bruder sind Mitglieder der United T-Bande. Celal ist sogar der Vizepräsident. Das Auto des Bruders, des 25-Jährigen, wurde im Laufe dieses Bandenkrieges immer wieder beschädigt. Die Reifen wurden zerstochen und bei einem weiteren Vorfall brannte das Fahrzeug sogar aus. Ein Jugendfreund des Bruders, der mittlerweile Supporter der Black Jackets war, also Supporter der rivalisierenden Bande, ruft bei ihm an und erzählt ihm, wer der Verantwortliche für die Fahrzeugzerstörung ist. Dass dieser alte Freund seit Wochen versucht, den Black Jackets fallen zu stellen, interessiert niemanden. Am 7. April ruft Celal bei seinem Bruder an und holt ihn kurz darauf ab. Er habe den Autozerstörer bei einem Friseursalon gesehen. Sie wollen die Sache unter Männern klären und der 25-Jährige hat sich vorgestellt, dass sein älterer Bruder die Sache in einem Faustkampf zu Ende bringen würde. Der 25-Jährige selbst hat einen Hammer dabei, sein Bruder eine Stahlrute. Ich denke, das waren halt einfach Sicherheitsmaßnahmen. Also ich denke nicht, dass sie irgendwie... Vielleicht wollten sie damit was anrichten, aber sie haben ja eigentlich gesagt, sie wollen das mit Fäusten klären. Also Sicherheitsmaßnahme, vielleicht so ein bisschen als so eine Drohungssache. I don't know. Auf jeden Fall steigen die beiden Brüder aus dem Auto aus. Sie sehen schon den anderen, der halt die Autos da zerstört hatte. Sie sehen ihn schon auf der Straße und laufen auf ihn zu. Aber bevor sie irgendwas anderes machen konnten, hatte der Brandstifter schon seine Waffe gezogen und dem 25-Jährigen in den Bauch geschossen. Mitten auf der Straße in Heidenheim. Die nächsten 3 Schüsse auf seinen Bruder hat er nicht mehr mitbekommen. Als Celal schon am Boden lag, wurde nochmal auf ihn geschossen und die Munition traf massiv seine Lunge. Er starb 2 Tage später im Klinikum in Heidenheim. Bei späteren Ermittlungen wurde herausgefunden, dass die Schusswunden beider Opfer sehr schwer und potenziell tödlich waren. Auch der 25-jährige Bruder des Getöteten, der einen Bauchschuss erlitt, hätte an seinen Verletzungen sterben können, so der behandelnde Arzt vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Er hatte 1 Liter Blut verloren. In der Notoperation musste ihm Stücke des Darms entfernt werden, der von der Munition 6-mal durchschlagen wurde.
Holla.
Ja, das ist echt krass. Kriminaltechnische Untersuchungen führten aber nicht zu vielen Erkenntnissen, da man bis heute die Tatwaffe nicht finden konnte. Die liegt wahrscheinlich in irgendeinem Fluss, würde ich jetzt mal so ganz grob behaupten, oder?
Ja, das liegt nahe.
Ich glaube, Flüsse sind schon Hauptentsorgungsmittel von solchen Sachen.
Ja.
Im Nachhinein stellt sich heraus, dass diese Tat eine Verwechslung war. Man wollte gar nicht den Vizepräsidenten, also Celal, ermorden, sondern eigentlich den Präsidenten selber.
Oh mein Gott.
Der Täter ist sogar selber Vizepräsident des Chapters Riverside der Black Jackets. Und das war irgendwie so, es wurde den Black Jackets gesagt, also pass auf, jetzt kommt der Präsident von dieser anderen Bande her und wird es auch mit euch klären. Und dann ist halt irgendwie Celal und sein Bruder da aus dem Auto ausgestiegen. Und ich glaube, die dachten einfach so, oh, das ist schon der Präsident. Und haben einfach mal halt beide erschossen. Obwohl der eine Bruder ja überlebt hat. Aber später kam dann halt der wirkliche Präsident an. Und dann wurde halt klar, das ist eine Verwechslung hier. Kurz nach der Tat wurden 3 Verdächtige festgenommen. Gegen einen weiteren 25-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Er soll die Schüsse abgefeuert haben. Er wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Eskalation in Heidenheim überrascht alle, aber von seitens der United T-Bande wurde gesagt, wird es von unserer Seite keinen Krieg mehr geben. Sie vertrauen auf die Justiz. Doch schnell wird noch nachgeschoben, nichts bleibt ungesühnt. Und das ist so ein bisschen mein Fall von, von den Black Jackets, die hier sehr aktiv sind, immer noch. Und ich glaube, also man kann heutzutage auch noch Sachen über sie lesen in der Zeitung. Also die sind immer noch aktiv.
Das ist irgendwie
bei uns
nicht so beruhigend.
Irgendwie gruselig.
Ja.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das Ganze recherchiert habe, ich habe auch einiges dann halt wieder gestrichen, weil ich dachte mir so, ich möchte jetzt niemanden besonders schlecht dastehen lassen, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendwie so eine Bandensituation mit eingezogen werde.
Oh nein.
Oder?
Ja.
Also von meiner Seite sage ich nichts mehr dazu. Aber wie gesagt, sie sind halt sehr aktiv, gerade hier in unserer Umgebung.
Okay, vielleicht gehe ich doch. Jetzt gibt es ja keine Ausgangssperre mehr. Vielleicht bleibe ich aber einfach, als ob ich einen Grund hätte, nach 20 Uhr das Haus zu verlassen.
Ich würde schon machen. Einfach mal um 10:30 spazieren gehen, weil du es kannst.
Oh ja, gut, aber 10:30 spazieren gehen, da ist halt auch nichts mehr los, ne? Aber ja, einfach weil man es kann. Ja.
Ja, einfach weil man es kann. Nee, aber heutzutage, wie gesagt, also gerade 2019 gab es, glaube ich, nochmal eine größere Schlägerei zwischen den Black Jackets und den Hells Angels.
Mhm.
Die sind auch ziemlich rivalisierend. Also ist schon echt krass mit diesen Bandensituationen und gerade, dass sie halt auch sagen, Brüder bis zum Tod. Also das ist halt, ich meine, irgendwie ist es ja, wir haben ja vorhin gesagt, so, oh cute, weißt du, so Freunde für immer.
Ja.
Und sie haben halt echt ihren Rücken, glaube ich. Und allein, dass man sagt, hey, hier ist irgendwie so ein Riesenfight und auf einmal kamen dann so 300 Mitglieder. Und das war nicht das erste Mal. Es gab nochmal einen anderen Fall, oder was heißt Fall, aber es gab eine andere Situation, da kamen über 500 Mitglieder. Oder was heißt über 500? Um die 500. Also kamen dann auf einmal auf diesen einen Fleck und waren halt direkt dort, um irgendwie zu helfen oder zu verteidigen.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, die Banden sind noch relativ aktiv und es gibt einige hier in der Umgebung. Also gerade diese Esslinger Bande, dann gibt es noch die hier in Ulm, die Rock Machine Bande und die haben halt auch schon Leute erschossen und so.
Ich dachte dann nicht, dass Banden noch ein Ding sind, wenn man älter ist als 12. Okay, 15.
Ja gut. Dann gab es noch die La Fraternidad, das habe ich auch schon gesagt. Dann gibt es Mongols MC, Motorradclub. Es sind halt, das ist halt echt diese Sache, dass Banden irgendwie dann auch häufig mit diesen Motorradclubs und Rocker-Situationen irgendwie zusammengebracht werden.
Ja.
Also bei mir, bei diesen Black Jackets wurde jetzt auch schon häufiger geschrieben, so, ja, es ist zwar eine Rockerbande, aber kein Motorradclub oder so. Und da legen die auch irgendwie Wert drauf.
Aha.
Ich bin mal gespannt auf deinen Fall, was deine Banden so machen.
Ja, dann fange ich einfach direkt mal an.
Ja,
ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mein Fall nicht so leicht einzuordnen ist, genauso wenig wie deiner. Es war, ich habe ja schon gesagt, ein Überfall aufgrund von Geldnot. der durch Wettschulden entstanden ist. Und dieser Überfall, der war Stoff für Filme wie The 10 Million Dollar Getaway und The Big Heist. Ja, ich habe beide nicht gesehen, kann nicht sagen, ob sie lohnenswert sind anzuschauen. Was ich euch aber empfehlen kann, was auch, wo es um eine Bande geht, ist The Peaky Blinders auf Netflix. Sehr, sehr, sehr gute Serie und sehr gut aussehende Schauspieler. Mein Fall trug sich in den 70er Jahren zu und es begann damit, dass Louis Werner das Spielen liebte. Mit einem Jahresgehalt von 15.000 Dollar setzte er täglich mit bis zu 300 Dollar Einsatz auf irgendwelche Wetten. Neben seiner Spielsucht kam dann auch noch ein Unterhalt für eine Ex-Frau und drei Kinder dazu und er hatte noch eine Freundin, die er finanzieren und versorgen, nicht musste, aber versorgte. Und sogar ich merke, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann und ich bin schlecht mit Zahlen. Weil 15.000 Dollar im Jahr sind halt auch nicht wirklich viel, ne?
Nee,
So.
nicht so richtig.
1976 überlegt sich Werner mit einem Freund und Kollegen, der Peter Grunwald heißt, oder Grünwald, ja, Grünwald wird er wohl schon heißen, wie sie ihren Arbeitgeber, die Lufthansa, berauben können. Am 18. Oktober 1700, klaro, 1976 verschwinden 22.000 Dollar in Fremdwährung aus dem Frachtgebäude der Lufthansa am JFK Airport in New York. Man kann Beträge nur bis 500 Dollar problemlos umtauschen und sonst muss eben die Bank, bei der man das Geld umtauscht, das sofort dem US-Finanzministerium melden. Und deswegen beauftragte Werner seinen Bekannten William Fischetti, damit verschiedene Banken in Manhattan abzuklappern, um dort kleinere Beträge zu tauschen. Fun Fact: Fischetti war verheiratet, aber der Liebhaber von Werners Frau, mit der er aber schon getrennt war. Louis galt in diesem Fall immer als Hauptverdächtiger, wurde aber nie verhaftet oder offiziell der Tat beschuldigt. Auch sein Arbeitgeber sah davon ab, ihm zu kündigen. Voll nett. 2 Jahre später,
Details.
also 1978, hatte Werner dann wieder 20.000 Dollar Schulden bei seinen Buchmachern. Buchmacher sind die, die die Wetten anbieten und garantieren als Wettanbieter quasi mit ihrem Namen für die Auszahlung der Gewinne. Und Werner hat wahrscheinlich gewettet und verloren und das Geld nicht gezahlt oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er Schulden und die Buchmacher wollten ihr Geld schnellstmöglich wiederhaben, weshalb sich Werner auch ziemlich schnell was einfallen lassen musste. Und da der Raub 1976 ja schon so super geklappt hatte, wollte er es dieses Mal wieder machen. Aber Peter Grünwald wollte da nicht mehr mitmachen, weil der Anteil von 5.000 Dollar, wie beim letzten Mal, war ihm einfach zu gering für den Aufwand und das Risiko. Er wäre nur bei etwas richtig Großem dabei. Und da hatte Werner dann folgende Idee. Die Lufthansa flog jeden Monat mehrere Millionen US-Dollar aus Frankfurt ein, die zuvor von US-Soldaten in Deutschland ausgegeben wurden. Bevor eine Sicherheitsfirma das Geld abholte, lagerten die Millionen für einige Zeit in einem Tresor im Frachtraum der Lufthansa. Die Seriennummern der Geldscheine waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht registriert und konnten damit auch nicht von den Behörden zurückverfolgt werden, wenn die Scheine irgendwann mal wieder im Umlauf waren. Also war das in Werners Augen die perfekte Beute und Grünwald und Werner einigten sich darauf, dieses Frachtdepot auszurauben. Da Werner als Vorarbeiter eingeteilt war, konnte er detailgenaue Skizzen des Gebäudes anfertigen, alle Informationen zum Alarmsystem zusammentragen und Grünwald stellte einen Ablaufplan für den Überfall vor. Falls ihr euch fragt, ja, hä, vorhin hat sie noch gesagt, eine Bande besteht immer aus mindestens 3 Menschen, aber jetzt ist die ganze Zeit nur von Werner und Grünwald die Rede, hier kommt die Bande ins Spiel. Denn Grünwald sollte nicht nur einen Ablaufplan erstellen, sondern auch zuverlässige Leute für diesen Überfall organisieren. Aber Grünwald, keine Ahnung, war ja ein Loser oder so, der hatte auch nach Monaten noch kein geeignetes Team zusammengestellt und Werner riss dann irgendwann der Geduldsfaden, weil er musste ja seine Schulden so schnell wie möglich begleichen. Also ließ er seine eigenen Beziehungen zum Milieu spielen, beziehungsweise nur die Beziehung zu Frank Männer. Männers Job war es, neue Wetten und Einsätze einzusammeln und der hat dann die Zocke an die passenden Buchmacher vermittelt. Männer arbeitete eng mit dem Buchmacher Martin Krugmann zusammen, bei dem unser Louis Werner am meisten Schulden hatte. Der Krugmann, der wusste aber, für wen Werner arbeitete und ließ ihn damals trotz steigender Schulden weiterzocken. Werner gab Krugmann nämlich immer Tipps, wenn irgendein LKW mit besonders teurer Fracht vom Flughafen gefahren ist. Und so konnte er seinen Gläubiger immer bei Laune halten und Krugmann machte die Tipps von Werner durch seine Connections zu Geld. So nach dem Motto, wenn was vom Laster fällt, wird's mit Gewinn weiterverkauft. Das ist ja noch lange nicht kriminell, sondern einfach nur schlau. Ist so ein Liedtext.
Von wo?
Swiss und die anderen. Ja.
Okay.
Zurück zu Werner, der ja sein Team für den Raub braucht. Werner ging also zu Frank Männer, erzählte ihm von seinem Plan und Männer rannte dann sofort zu Krugmann. Krugmann ließ wiederum seine Kontakte zu Henry Hill und James Burke spielen, die nicht direkt der Mafia angehörten, aber gut mit der Cosa Nostra in New York vernetzt waren, also einem Mafia-Clan. Vor allem Burke war in dieser Welt eine große Nummer, was hauptsächlich daran lag, dass er ein krasser Soziopath war. Seit 1950 finanzierte er sich hauptsächlich durch Überfälle auf LKWs. Sein Partner Henry Hill beschrieb ihn mit: Er liebte es zu stehlen, beim Stehlen war er in seinem Element, er brauchte es wie die Luft zum Atmen, es war sein Lebenselixier. Wie er die LKWs überfiel: Er und seine Leute nahmen den Fahrern die Führerscheine ab und sagten, wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wo du wohnst, wenn du uns verpfeifst, kommen wir dich und deine Familie besuchen. Eine Drohung,
die immer klappt. Was wir vorhin schon gesagt haben.
Genau.
Ja.
Burke steckte den Fahrern danach aber immer noch $50 zu. Und das führte dazu, dass er sogar von den Fahrern selbst Tipps bekam, wann eine besonders wertvolle Fracht unterwegs war. Er schmierte nicht nur LKW-Fahrer, sondern auch Polizisten und deshalb wurde er nie geschnappt, auch wenn der Fahndungsdruck auf ihn erhöht wurde. Er war also unberechenbar, mehrfach gewalttätig und eng mit der New Yorker Mafia verbandelt. Vor allem mit den, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Lucchesis. Einer der 5 New Yorker Mafia-Banden. Aber er agierte immer unabhängig, war aber gut mit einem der Capos der Organisation befreundet. Und solange er die Mafia an seinen Raubzügen finanziell beteiligen ließ, konnte er ausrauben, wen er wollte. Burke hatte also eine feste Crew. Die bestand aus Robert Franchi McMahon, Joseph Joe Buddha Manri, Angelo Seppe, Parnell Stephen Edwards, Louis Derval Cafora, Thomas Tugan Tommy, De Simone, Henry Hill und Martin Krugmann, auch Buckeyes genannt. Wenn wir eines gelernt haben in dieser und der letzten Folge, dann, dass man in Banden immer komische Namen hat.
Aber echt so.
Und nicht nur die Banden waren komisch, weil hätte man die mal alle zusammen gesehen oder wenn man sie zusammen gesehen hat, hat es ein ziemlich lustiges Bild gegeben. Der Joe Buddha hieß so, weil er einen kugelrunden Bauch hatte. Der Seppel war 1,52 Meter groß, super dünn und ungepflegt. Aber ganz gut, weil der hatte ein Herz für herumstreunende Tiere und gab Kaninchen, Vögel, Schildkröten und Tiere alle Art, die halt so in New York rumlaufen, ein Zuhause.
What the fuck? Ratten?
Ja, Ratten. Edwards war das Mädchen für alles, wollte aber immer Blues-Sänger werden. Und der Wal, der hat einfach gerne gegessen und es war halt 136 Kilo gewogen. Und Tugan Tommy war ein großer Mann mit Vorliebe für Anzüge und makellos polierten Schuhe. Er trug immer zwei Pistolen mit Permutgriff mit sich herum und unser Martin Krugmann hieß Buckeyes wegen seinen hervorstehenden Augäpfeln. Der sah aus, als ob man ihn einmal zu fest in den Bauch getreten hätte und die Augen dabei so rauskamen.
Ja.
So unterschiedlich.
Eigentlich echt voll die cute Bande so an sich.
Ja, oder?
Also so, mit ihren kleinen Charakter. Namen und so. So eine kleine Bande, weißt du, so cute.
Ja. So unterschiedlich sie sich ja auch äußerlich waren, desto ähnlicher waren sie sich in dem, was sie taten. Alle hatten Vorstrafenregister von Mord bis Einbruch. Von Einbruch bis Mord, von Drogen bis Raub. Und genau diese Crew sollte Louis Werner helfen bei diesem Raub der Lufthansa. Burke machte sich sofort an die Planung. Er liebte ja schließlich, es Pläne auszuhacken und Überfälle zu starten. Manri würde der Einzige sein, der mit Werner Kontakt hat, weil je weniger Werner weiß, desto weniger konnte er später der Polizei verraten. Burke kümmerte sich um die Einzelheiten, die für die Amateure wie Werner und Grünwald, woran sie einfach nicht gedacht hatten. Abhängig von der Funktion an dem Überfall sollte jeder Beteiligte bei einer geschätzten Beute von $2 Millionen zwischen $10,000 und $50,000 bekommen. Sollte die Beute größer ausfallen, würde die Bezahlung dann auch größer ausfallen. Jo. Moment. Sollte die Beute größer ausfallen, würde die Bezahlung auch höher ausfallen.
Ich sag trotzdem jo.
Ja. Burke war ja auch gut mit der Mafia und durfte tun, was er wollte. Aber bei einem Überfall dieser Größenordnung musste er sich dann doch mit der Mafia abstimmen. Weil die Polizei würde, sobald der Raub entdeckt würde, in ganz New York jeden Verdächtigen untersuchen. Und das möchte die Mafia schließlich nicht. Als Burke ihnen von dem Raub erzählt, verlangen die logischerweise einen Anteil und der war $20.000. Am 8. Dezember 1978 kam im Frachtterminal der Lufthansa eine Geldlieferung aus Frankfurt an. Und am 11. November fuhren gegen 3 Uhr morgens ein PKW und ein Van auf das Flughafengelände. Aus dem Van stiegen 4 Männer in dunkler Kleidung und Skimasken. Der Beginn des Überfalls auf 3 Uhr hatte Burke deshalb gewählt, weil die Mitarbeiter der Nachtschicht zu dem Zeitpunkt Pause hatten. In der Schicht arbeiteten insgesamt 10 Leute und der Großteil davon würde sich im Aufenthaltsraum befinden. Und dem war auch so. Die Männer konnten dann ungehindert die Treppe hinaufgehen zu den Büros und eben diesem Aufenthaltsraum, wo die Nichtsahnenden ihre Mittagspause oder Nachtpause verbracht haben. Der erste Lufthansa-Angestellte, John Murray, auf den sie trafen, der war an seinem Schreibtisch eingenickt. Den überwältigten die Maskierten und scheuchten ihn mit gezückter Waffe in den Aufenthaltsraum zu seinen anderen Kollegen, wo alle gezwungen wurden, sich auf den Boden zu legen und die Augen zu schließen. Danach wurden ihre Hände auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Von Werner wusste die Crew, wer der Schichtleiter war an dem Tag und somit auch die Schlüssel zum Tresor hatte. Das Problem war aber, der Schichtleiter, Rudi Eirich, der war nicht unter den Opfern, die jetzt schon im Aufenthaltsraum waren, sondern der befand sich mit 3 weiteren Kollegen unten im Frachtraum. Also zerrten sie Murray wieder zurück an seinen Schreibtisch und zwangen ihn dazu, dass sie Eirich anrufen und sagen, er solle sofort ins Büro kommen, weil da hätte jemand aus Frankfurt angerufen und würde ihn sofort sprechen wollen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Eirich kam ins Büro und im Frachtraum waren daraufhin ja nur noch 3 andere. So gut es bis jetzt alles lief, musste früher oder später ja aber doch eine Störung im Plan kommen. Und diese Störung hieß Carrie Whalen. Als er in dieser Nacht auf die Rückseite des Terminals fuhr, fiel ihm ein Van auf, den er nicht kannte. Er ging zu dem Wagen, um den Fahrer zu bitten, das Fahrzeug aus der Toreinfahrt zu fahren. Soweit kam er aber gar nicht, weil als er an der Fahrertür des Vans ankam, blickte er nur in den Lauf einer Waffe und rannte daraufhin davon. Die Insassen des Vans, die mittlerweile keine Skimasken mehr trugen, weil es ihnen darunter zu heiß geworden war, rannten ihm hinterher, schlugen ihm den Kopf an den Van und warfen ihn auf die Ladefläche. Den Tumult bekam ein anderer Mitarbeiter der Lufthansa, Rolf Rebmann, mit. Ich find's so komisch, das spielt in Amerika und die haben alle so deutsche Namen. Naja, sie arbeiten
ja, auch für die Lufthansa. Ja, was soll ich sagen? Ja, aber vielleicht, weißt du, damals war es, glaube ich, auch so ein bisschen in, so deutsche Namen zu haben. Schau dir mal meinen Vater an.
Du kannst nichts für deinen Nachnamen. Weißt du, wie Nachnamen funktionieren?
Aber Rolf.
Rebmann.
Ja, ich meine, es gibt ja keine wirklichen Amerikaner. Die kommen ja alle von irgendwo anders her. Aber Rolf, weißt du, so, yeah. Wenn die alle so deutsche Namen haben. Ich kann dir nur noch mal sagen, schau mal meinen Vater an. Mein Vater heißt Gunther Dieter. Als Amerikaner.
Oh Mann. Okay. Ja. Naja, als Rolf Rebmann aus dem Frachtdepot trat, um zu sehen, was da draußen so vor sich ging, zielten die Räuber mit einer Waffe auf ihn und zwangen sich neben seinen Kollegen zu legen. Als 3 Männer von der Crew mit Eirich im Schlepptau in den Frachtraum kamen, fanden sie dort nur noch einen Mitarbeiter vor und nicht 3, so wie sie gedacht haben. Die anderen 2 waren ja schließlich auf dem Van. Aber das wussten sie ja nicht. Deshalb fragt einer der Täter, wer fehlt noch? Und Eirich sagt, ich kann es nicht genau sagen. Einer der Täter droht ihm damit, was sie immer sagen, pass auf, du Scheißkerl, wir haben deine Adresse. Wir werden deine Familie umbringen, wenn du nicht sofort auspackst. Aber da blickte schon einer der Mitarbeiter so aus dem Van hervor und die ganze Sache löst sich auf. Rebmann, Whalen und der andere Mitarbeiter werden in den Aufenthaltsraum zu den anderen Geiseln gebracht und Eirich blieb alleine mit den Crewmitgliedern, die ihn zum Tresor stießen, während ein Van in die Halle fuhr, der sich halt schon mal bereit gemacht hat, dass man das Geld einfach nur noch einladen kann. Dass sich die Räuber bestens mit der Sicherheitsvorkehrung im Frachtdepot auskannten wurde Alrich sehr schnell klar, weil sie wussten, dass der Tresor aus zwei Türen bestand. Die erste Tür musste sich erst schließen, bevor man die zweite öffnete, wenn man nicht wollte, dass ein stiller Alarm bei der Flughafenpolizei losging. Und ihm war auch klar, dass die Täter Insider-Informationen haben mussten, weswegen er gar keine andere Wahl hatte, als den Anweisungen Folge zu leisten. Der Tresor war also offen und laut New York Times lud die Bande 72 Kartons voll mit Geldscheinen in den Van. Alrich wurde dann zu seinen Kollegen in den Aufenthaltsraum zurückgebracht, dort mit Klebeband fixiert, statt mit Handschellen. Sicherheitshalber nahmen aber die Räuber den Geiseln noch alle Autoschlüssel ab und wiesen sie an, sich 10 Minuten lang nicht zu bewegen. Von Werner wussten sie, dass die Flughafenpolizei innerhalb 90 Sekunden am Terminal sein konnte und das war einfach viel zu knapp für die Flucht. Um 4.21 Uhr verließen die Fahrzeuge ohne Probleme das Flughafengelände. Alrich gelang es, seine Handfesseln an der scharfen Tischkante durchzuschneiden, aber als er dann um 4.30 Uhr die Polizei rief, waren die Räuber mit der Beute schon über alle Berge. Besser gesagt, sie sind zu einer Autowerkstatt gefahren, wo sie die Fahrzeuge tauschten, die Ware umluden und den Transport zur Schrottpresse brachten. Oder bringen sollten, sollte ich besser sagen. Als die New York Times am nächsten Morgen von dem Überfall berichtet, betrug die beraubte Summe schätzungsweise 3 Millionen Dollar an Bar und die Juwelen im Wert von 2 Millionen Dollar. Ein paar Tage später wurde das korrigiert auf eine Summe von 5,875 Millionen und 850.000 Dollar Schmuck. Demnach war das der größte Raubüberfall in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Umgerechnet hätte die Beute heute einen Wert von 22 Millionen Dollar. Burkes Plan war also perfekt aufgegangen. Bis jetzt. 4 Ermittlungsbehörden befassten sich mit dem Fall und nach den ersten Zeugenvernehmungen war allen klar, dass es sich um einen Insiderjob handeln musste. Die Polizeizeichner fertigten Phantombilder von den Tätern an, die zwischenzeitlich ihre Masken abgenommen hatten. Und die Polizei gab auch eine Beschreibung von dem Van an die Medien weiter, beauftragten ihre Spitzel bei der Mafia. Ja, es gibt Spitzel bei der Mafia, die für das FBI arbeiten. Die haben eben ihre Spitzel beauftragt. Und sie hatten dann auch schon sehr bald konkrete Namen, wer an diesem Überfall beteiligt war. Es war De Simone, Seppe und Burke. Auch den Van fand man sehr schnell, nachdem ein Ehepaar in Brooklyn ihn gemeldet hatte. Aber ich hatte ja vorhin eigentlich gesagt, dass der Transporter in die Schrottpresse sollte. Das war der Auftrag für Edwards gewesen, dem Mädchen für alles. Was aber dabei schiefgelaufen ist, man kann es bis heute nicht wirklich sagen, am Lenkrad konnte aber ein Fingerabdruck gefunden werden und der Polizei war auch die Beziehung von Edwards zu Burke bekannt.
Ja, ich glaube, generell waren die halt irgendwie nicht so toll organisiert und deswegen wundert es mich nicht, dass es dann nicht zur Schrottpresse gekommen ist.
Naja, also die Theorie ist folgende. Edwards war einfach so geflasht davon, dass der Plan aufgegangen ist, dass er nicht sofort zur Schrottpresse gefahren ist, sondern erst zu seiner Freundin. Er hatte irgendwie das Bedürfnis, seine Freundin zu besuchen. Dort,
süß.
Auf dem Weg dorthin, soll er einen Joint geraucht haben, dann war er bei seiner Freundin. Dort hat er gekokst und getrunken, ist dann eingeschlafen, hat den Van, hat den Van die ganze Zeit im Parkverbot geparkt gehabt und hat dann halt so lange geschlafen und in der Zwischenzeit hat die Polizei den Van halt gefunden.
Mhm.
Das ist der Plan. Also so ist die Theorie.
Naja, klingt schon logisch. Aber es sind dann ziemlich schnelle Polizeiermittlungen.
Mhm. Ja, das ging tatsächlich alles recht schnell. Am 14. Dezember feierte die Crew mit allen Tatbeteiligten den geglückten Raub. Sogar Edwards kam, obwohl da schon klar war, dass der Van gefunden worden war. Er machte auch Witze darüber, dass die Mafia sich jetzt an dem Geld erfreute, ohne dass sie dafür einen Finger gekrümmt haben. Und ihm war irgendwie nicht bewusst oder keine Ahnung, was es. Vielleicht hat er sich gar nichts gedacht. Aber wahrscheinlich war ihm nicht klar, wie viele Crewmitglieder bei der Mafia waren. Und deswegen hat er dann ein paar Tage später, am 18. Dezember, Besuch von De Simone und Seppe bekommen, die ihn in den Kopf geschossen haben. Also einfach nur, weil er sich halt über die Mafia lustig gemacht hat.
Ja, und davor hatte ich jetzt nämlich auch Angst vorhin.
Auch Krugman machte sich unbeliebt, also der Buchmacher. Die ganze Zeit fragte er Burke, wann er denn endlich seinen Anteil von 500.000 Dollar bekommen würde. Er hatte Schulden bei einem anderen Kredithai und musste wöchentlich Zinsen zahlen, obwohl er ja mittlerweile genug Geld hatte, um den ganzen Kredit auf einmal zu zahlen. Burke meinte aber nur, er müsse noch warten, weil die Polizei würde nur darauf warten, dass sie einen Fehler machen würden, um sie zu schnappen. Kurz vor Weihnachten gab Burke den Krugmann aber trotzdem immerhin 50.000 Dollar. 2 Wochen später war Krugmann aber auf einmal spurlos verschwunden. Keiner weiß, wohin er ist, mit wem oder ob er überhaupt noch lebte. Natürlich war er tot. Im Januar verschwand dann ein weiteres Mitglied der Burke-Crew, Tommy DeSimone. Der wollte eigentlich unbedingt in den Clan der Lucchese-Family aufgenommen werden. Familie aufgenommen werden. Und diese Familie meinte auch, dass er nach Weihnachten aufgenommen wird, da er jetzt ein gemachter Mann sei und sich mafiawürdig gezeigt hätte. Doch das Aufnahmeritual wurde erst verschoben wegen Schneefalls und dann wurde er einfach erschlagen. Weil einige Jahre zuvor hatte er unbedacht 2 Mafiosi getötet. Entschuldigung, das ist einfach so absurd. Unbedacht hat er 2 Mafiosi getötet. Und die Mafia übte dann an ihm Vergeltung, anstatt ihn aufzunehmen. Seine Leiche wurde nie gefunden. Die Polizei dachte aber, dass DeSimone untergetaucht sei. Durch die beauftragten Spitzel hatte die Polizei ja schon konkrete Namen bekommen gehabt, wer da alles beteiligt war. Ein Mafiosi, der als Informant für das FBI arbeitete, erzählte den Agenten, dass Burke der Strippenzieher der ganzen Sache gewesen sei. Zeugen hatten auch schon Fotos von Seppe und DeSimone identifiziert gehabt. Also es gab ja schließlich schon konkrete Verdächtige. Aber die Polizei wollte mehr. Und deshalb haben sie Peilsender und Wanzen an die Wagen der Verdächtigen angebracht und sie holten sich auch noch Abhörgenehmigungen für alle Münztelefone in der Umgebung und im Telefon von dem Sitz der Crew, da wo sie eben auch gefeiert hatten. Also so eine Bar oder so ein Raum, keine Ahnung. Zeppel, DeSimone und Burke ahnten wahrscheinlich von dem Plan der Polizei und verhielten sich sehr bedeckt. Bis auf DeSimone, weil der konnte ja gar nicht anders, der war schließlich tot. Am 17. Februar wurde dann Zeppel verhaftet. In seiner Wohnung konnte keine Beute von dem Lufthansa-Raub gefunden werden, aber blöderweise war Burke zu dem Zeitpunkt bei Zeppel in der Wohnung. Da sowohl Zeppel als auch Burke auf Bewährung waren, haben sie durch das Treffen gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Man darf sich nämlich in dieser Zeit nicht mit anderen verurteilten Straftätern treffen. Deshalb blieb Seppe im Gefängnis, obwohl sein Anwalt es schaffte, das Verfahren gegen ihn im Lufthansa-Raub einzustellen.
Burke wurde, crazy.
Ja.
Burke wurde, aber dann halt bestimmt kürzer, als er eigentlich müsste.
Ja, genau. Ja, nur ein paar Monate.
Ja.
Burke wurde am 12. April verhaftet. Auch Grünwald und Werner wurden schnell verdächtigt, weil sie waren als langjährige Zocker bekannt und hatten kürzlich ihre Wettschulden beglichen und Werner fuhr seit neuestem einen neuen Sportwagen. Auf die Befragung hin meinten sie, sie hätten einfach nur irgendwelche Wetten gewonnen. Aber im Februar wurde Grünwald dann der Grand Jury vorgeladen, die sich mit dem Fall beschäftigt hatte. Einige Tage später wurde er am Flughafen von Beamten festgehalten, weil er in einen Flieger nach Asien steigen wollte, um dort seine Ex-Frau zu besuchen. Wegen Fluchtgefahr wurde dann Haftbefehl erlassen und ihm konnte als Kronzeuge Straffreiheit gewährt werden, wenn er auspackt. Aber er hat das Angebot abgelehnt. Aber schon nach einer Nacht in der Gefängniszelle begann er zu reden. Da Burke das sehr clever eingefädelt hatte, dass Normandri Kontakt zu Werner und Grünwald hatte, konnte Grünwald aber überhaupt gar nicht sagen, wer an dem Raubüberfall alles beteiligt war. Er erzählte aber von dem ursprünglichen Plan und von dem Diebstahl 1976. Damit verriet er Werner, Fischetti und Männer. Die Frau von Werner, also seine Ex-Frau, die dann was mit Fischetti hatte, und seine neue Freundin, hatten dann bezeugt, dass Werner den Überfall damals 1976 begangen hatte. Es gab also immer mehr Tatverdächtige und auf einmal fing das große Sterben an. Edwards, Krugmann und DeSimone waren ja schon tot. Am 10. Februar starb dann die 26-jährige Theresa, weil sie zu viel wusste. Sie war die Geliebte von Tommy DeSimone und hielt sich oft im Quartier der Crew auf. Gleichzeitig arbeitete sie aber als Informantin für das FBI. Mit ihrer Hilfe konnte 30 Tonnen Betäubungsmittel beschlagnahmt werden, die einem Mafiosi gehört hatten. Und wahrscheinlich steckte er dann hinter ihrem Tod. Weil dieser Mafiosi hat auch von dem Lufthansa-Raub sehr viel einkassiert gehabt, die 20.000. So, nachdem diese Theresa gestorben ist, fand man die Leiche von Richard Eaton gefesselt und geknebelt auf einer Müllkippe. Wahrscheinlich musste er sterben, weil Burke sein Geld über das Restaurant von Eaton waschen wollte. Das ist aber nur eine Theorie. Die einzige Person, die das hätte aufklären können, wie Eaton mit der Burke Crew im Zusammenhang stand und alles, hätte nur sein Geschäftspartner klären können. Aber der wurde ebenfalls ermordet. Louis.
Kompliziert, wenn alle tot sind und man
Ja, ist
eigentlich noch so
schwierig.
viele Fragen hat.
Der Wal, der 136 Kilo schwere Typ, der wollte irgendwann auspacken, weil er von der Polizei sowieso immer wieder verhört wurde. Aber bevor er dies tun konnte, verschwanden er und seine Frau spurlos. Wahrscheinlich war das im Auftrag von Burke geschehen, weil Burke herausgefunden hat, dass der Wal sprechen wollte. Zeitgleich wurde Werner zu 15 Jahren Haft wegen der Planung und Durchführung des Raubs 1978 und des Diebstahls 1976 verurteilt. Er ist der Einzige, der jemals wegen diesen Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde. Er war aber auch einfach nur noch einer der wenigen, der überhaupt verurteilt werden konnte. Kurz darauf folgten nämlich weitere Morde. Robert Frenchy, McMahon und Munry wurden durch Schüsse in den Hinterkopf getötet, während sie in einem Auto fuhren. Der Täter muss auf der Rückbank gesessen haben, sprich, sie haben den Täter gekannt. War also auch irgendjemand von der Mafia. Aus dem eigenen Clan. Henry Hill wurde 1980 wegen Drogenhandels festgenommen und die Polizei spielte ihm einen Mitschnitt eines Gesprächs zwischen dem Mafiosi und Burke vor, in dem es so klang, als planen sie Hills Tod. Und Hill war ja der, der eigentlich so richtig gut war mit Burke.
Ja.
Deshalb erklärte er sich gegen den Schutz seiner selbst und seiner Familie durch die Polizei zur Zusammenarbeit einverstanden. Der konnte der Polizei aber nicht viel sagen oder er wollte nicht viel sagen, wie auch immer. Es wurden viele Verbrechen aufgedeckt, aber die Polizei hoffte auf so einen richtig krass geilen, fetten Fang. Haben sie aber nicht bekommen. Sogar auf Infos über Burke, den Hill ja bestens kannte, musste die Polizei lange warten, konnte ihn dann aber wegen Bestechung 12 Jahre ins Gefängnis bringen. Außerdem wurde er 5 Jahre später wegen des Mordes an Richard Eaton zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hat aber seine Haft nie bis zum Ende abgesessen, weil er 1996 an Lungenkrebs starb. Zum Lufthansa-Raub selber, also weshalb die Polizei ja das Ganze überhaupt gestartet hatte, diese ganze feste
Ja.
Aktion von Hill, konnte Hill gar nichts sagen. Sein ganzes Wissen basierte nur auf Hörensagen und die meisten Beteiligten waren ja auch schon tot. Nach seiner Haft war Louis Werner zu einer Kooperation bereit, aber der konnte ja schließlich auch nichts sagen, weil er kannte ja keinen Namen, sondern nur Manri, der ebenfalls tot war. Derjenige, der am meisten von dem Lufthansa-Raub profitierte, den konnte Hill aber ins Gefängnis bringen. Und das war dieser Mafia-Boss, der dem Ganzen zugestimmt hatte und meinte, er will 20.000 Dollar, ohne dass er was dafür tun müsse. Er wurde 4 Jahre inhaftiert und musste 10.000 Dollar Strafe zahlen. Während seiner Inhaftierung konnte man aber noch Schutzgelderpressung von Luftfrachtunternehmen nachweisen und überkam dann nochmal zusätzlich 10 Jahre. Also immerhin einer, aber der wurde nicht dafür für diesen Lufthansa-Raub belangt. Aber immerhin kam er ins
Ja,
Gefängnis.
immerhin einer.
Seppel, wie du ja vorhin schon gesagt hattest, der wurde nur wegen Verletzung der Bewährungsauflagen inhaftiert und zwar nur 10 Monate.
Ja.
Der wurde dann aber 1984, ein paar Monate nachdem er freikam, gemeinsam mit seiner Freundin von der Lucchese-Familie ermordet. Kurz davor hatte Seppel nämlich einen Drogenhändler ausgeraubt, der für diesen Mafia-Clan gearbeitet hatte.
Es ist ja eine Sache, all diese Sachen wirklich zu begehen, aber eine andere Sache ist es, wenn du sowas gemacht hast, du kamst so knapp davon.
Ja, und dann machst du
Also
es
es war
nochmal.
wirklich, du hättest eigentlich schon nicht mehr davon kommen dürfen. Und dann machst du es nochmal und dann wirst du noch umgebracht, weißt du so. Ich denke mir so, irgendwann ist doch das Glück halt ausgelastet und das merkt man doch dann doch selber so, hey, das war jetzt das letzte Mal so, es kann nicht nochmal gut gehen.
Tja, aber ich glaube, wenn du einmal halt da reingerutscht bist.
Ja, klar, dann ist es schwierig. Und dann merkst du halt so, es war, ich bin davon gekommen, es war schnelles Geld.
Ja.
Und dann macht man sowas. Aber was ich auch irgendwie so ein bisschen asozial finde, so ich als Freundin selber, wieso werden immer die Partner auch mit umgebracht?
Wahrscheinlich, weil sie zu viel wissen oder keine Ahnung.
Ja, aber ich meine, es sind ja alles nur Vermutungen, dass sie auch was wissen. So finde ich so ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich. Da bin ich nicht glücklich mit.
Ja, also bei Seppel war es tatsächlich so, dass der ziemlich viel seiner Freundin damals auch von dem Lufthansa-Raub erzählt hatte und die halt wirklich sehr viel wusste. Naja, der Polizei fehlen bis heute noch die Leichen von Desimone Krugmann und dem Wal und seiner Frau und es fehlen auch noch die 5,8 Millionen Dollar und die Juwelen. 2015 ist ein Buch erschienen, in dem die Autoren, das waren ehemalige Mitglieder eines Mafia-Clans, behaupteten, Burke habe die Beute in einem Bankschließfach versteckt und den Schlüssel zu diesem Schließfach hatte er seinen Töchtern gegeben. Der Mann einer der Töchter, auch ein Mitglied der Mafia natürlich, bediente sich großzügig am prall gefüllten Schließfach. 250.000 Dollar sollen in eine Kinoproduktion geflossen sein, die niemals auf die Leinwände kam. Und der Rest des Geldes wurde in Spielcasinos verbraten. Ist das nicht traurig? Da
Es ist nicht mehr was Richtiges damit anfangen. Ja.
begehen die einen Überfall, weil die Typen haben Wettschulden. Sie müssen diese Schulden bezahlen. Sie begehen den ganzen Scheiß und dann, für was wird es dann aufgewendet? Einfach um es noch mehr ins Spielen einzustecken.
Ja, aber das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, weißt du, wenn du einmal so da drin bist, dann kommst du da halt nicht mehr raus. Und es ist genau das Gleiche mit den Wettschulden und mit allem Möglichen. Die haben dann irgendwie das Geld gehabt und es war halt leicht und ich kann es irgendwie schon so ein bisschen nachvollziehen, weißt du, wenn du dann auf einmal das Geld hast und du denkst dir so, boah, aber mit richtig viel Glück, ich könnte das jetzt auch verdoppeln, weißt du?
Ja, ich
So
glaube, ich wäre
denken
ein
die
richtiges
halt.
Spielopfer.
Ich glaube ich auch und deswegen, ich glaube, ich wäre generell einfach so ein Opfer mit jeglicher Sucht. Ich kann niemals, nein, das ist wirklich so. Ich habe richtig Angst, dass ich irgendwann mal von irgendwas süchtig werde, weil ich habe keine Willenskraft und ich würde nie mehr davon loskommen. Deswegen, ich bin so froh, dass ich nicht rauche, nicht irgendwas anderes mache.
Du isst Schokolade, du trinkst sehr viel Wein.
Ja, aber das sind so Genusssachen und ich muss nicht Wein trinken, weißt du? Ich trinke nicht jeden Tag, sondern halt, wenn wir den Podcast aufnehmen, wenn ich was mit Freunden mache. Und Schokolade kann man jetzt als Sucht sehen oder auch nicht. Also, ich will dir jetzt nicht sagen, wie viele Tafeln ich die letzten Tage vernichtet habe. Aber die habe ich auch echt gebraucht. Manchmal muss man sich auch was Gutes tun, aber ich denke, so ein bisschen Schokolade und ein bisschen Wein immer mal wieder tut auch gut.
Ja, verständlich. Ja, ich weiß es selber zu schätzen. Ja, Wein ist
Ja.
gut.
Ja, krasse Fälle. Aber ich finde, die Fälle sind nochmal anders als diese puren Mordfälle, weißt du?
Ja, das ist nochmal, da ist
Also,
so viel mehr dahinter.
da ist so eine richtige Geschichte dabei, habe ich das Gefühl. Also, das jetzt gerade bei dir zum Beispiel, bei dem Fall, aber auch mit der Hans-Martin-Schleyer-Entführung, das waren so richtige Geschichten fast.
Ja,
Weißt
oder?
du, was ich damit meine? Also, das andere ist ja auch alles mehr oder weniger eine Geschichte, was man erzählt, halt die Geschichte von dem Fall. Aber das ist nochmal so. So viel kommt damit rein und es klingt fast wie ein Film.
Ja, was zum Henker? Was glaubst du, wie lange ich an so einem Scheißfall
Boah, was war, also ja. Teilweise bei mir auch, also bei dem war es jetzt echt kurz, weil ich dachte mir so, wieso machen wir dieses Thema? Ich finde nichts dazu. Hey, ich weiß nicht, wie hast du das recherchiert? Ich habe irgendwie Bandenkriminalität, so Fälle, dann so Banden Deutschland, weißt du, so.
Ich habe genau das Gleiche, habe ich auch angefangen und dann habe ich aber, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, wieder 100.050 Wikipedia-Links gefolgt.
Und man klickt sich immer
Ja.
weiter und immer weiter und ich, nee, also für mich war es dieses Mal echt nicht möglich, irgendwie was anderes zu finden. Deswegen dachte ich mir, komm, mach was Kurzes, Lokales hier
Ja.
in der Umgebung. Muss auch manchmal. Ja, aber ich fände es auch mal wieder schön, so einen richtigen Mordfall, weißt du,
Ja,
zu
ich würde
machen.
sagen, wir haben ja wieder ganz viele Fallvorschläge bekommen, dass wir
Ja.
denn, dass der nächste Fall falsch vor, nee, dass die nächste Folge Fallvorschläge werden.
Ja, finde ich gut. Okay, dann ist es
Dann
geklärt.
haben wir
Also,
auch
ihr
einen
wisst
Mord.
Bescheid. Ja.
Mord, Mord.
Und sogar ein Mord, der auch gehört werden will.
Ja.
Bei den Themen können wir ja immer nur raten. So, interessiert es sie? Interessiert es sie nicht? Wir hoffen ja, weil es interessiert euch. Falls ihr sonstige, also ich meine, ihr müsst uns nicht nur Mordfälle oder Fälle an sich vorschlagen. Ich
Genau,
könnte auch gerne mal
sondern
Themen
Themen.
vorschlagen. Also schickt uns all eure Vorschläge zu. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ja, ich habe mal von irgendwas hier bei mir in der Umgebung gehört, da soll mal irgendwie was passiert sein, könnt ihr da irgendwie ein bisschen mehr drüber herausfinden? Und ich finde das richtig cool,
Und dann fühle ich
dass
mich wie die rasende Reporterin, so, ich nehme mich diesem Fall an.
Carla Kolumna, ja, ich dachte mir auch so, mega cool, dass dann die Leute zu uns kommen, so, hey, irgendwas ist da, ich weiß es schon seit Jahren, irgendwie finde ich nichts drüber hinaus, vielleicht findet ihr ja noch was. Und ich denke mir dann so, oh mein Gott, wir haben eine Mission.
Ja, ist so, wirklich, ist eine Mission.
Wir haben einen Sinn. Also, falls ihr solche Vorschläge habt, falls ihr irgendwie einen Fall habt, der bei euch passiert ist und wo ihr sagt, da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber erfahren, oder wenn ihr auch sagt, hey, ich würde den mal gerne von der anderen Sichtweise sehen, weil ich glaube, das ist auch immer mal wieder ganz interessant, wenn wir den dann vielleicht recherchieren und halt unsere Sichtweise oder den halt so für uns irgendwie so erzählen. Falls ihr sowas habt, schreibt uns gerne, was ihr hören möchtet. Also der Podcast ist zwar für uns, aber er ist ja auch für euch.
In erster Linie ist er für euch. In zweiter Linie ist er
Ja.
für unseren Zeitvertreib und dafür, dass wir unsere nötigen
Ja.
Worte, die sich in der Woche aufgestaut haben im Homeoffice, wenn man mit jemandem redet, dass wir die einfach mal loswerden.
Ich habe es dir, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt. Das ist wirklich traurig, wenn man im Homeoffice ist und dann alleine wohnt. Ich wohne ja nicht mal in der WG. Und mir ist aufgefallen, ich kann einen ganzen Tag vor meinem Laptop sitzen und kein einziges Wort gesagt haben. Und diese Vorstellung an sich ist so komisch, dass man den ganzen Tag stumm irgendwo sitzt.
Ja.
Es ist echt traurig, aber genau, es ist für uns, aber es ist auch für euch. Schreibt uns eure Vorschläge, alles Mögliche. Schreibt uns, ob ihr eine gute Woche hattet. Das finde ich auch immer ganz süß.
Genau, schreibt uns,
Wie ihr
wie es
die.
euch geht, wie kommt ihr klar, welche Fälle sollen wir
Ja.
behandeln? Schreibt uns Kritik, wir freuen uns
Ja.
immer.
Ich habe eine Frage, die mir noch eingefallen ist, Valerie. Wir reden von diesen komischen Namen die ganze Zeit. Und letztes Mal hatten wir schon Bayern Valerie und Stuttgart Sophie.
Ja.
Aber was wäre dein Bandenname? Oder was wäre meiner? Wir können es auch gegenseitig irgendwie.
Oh shit, auf Knopfdruck kreativ werden.
Okay, auf Knopfdruck nicht. Vielleicht fällt es uns ja im Laufe der Woche ein oder im Laufe der nächsten 2 Wochen. Und dann vielleicht fällt euch auch ein, was unsere Bandennamen wären.
Neulich hat mich jemand gefragt, was wäre denn mein OnlyFans-Accountname? Ja, da muss
What
ich
the
auch
fuck?
erstmal eine Weile nachdenken. Mir ist nichts eingefallen. Aber ich finde, OnlyFans und Bande, das gibt sich nicht viel.
Ich wusste gar nicht, dass es da so spezielle Namen gibt. Oder? Nennt man sich da nicht nur bei seinem eigenen Namen?
Naja, wenn du nicht möchtest, dass andere wissen, wie du wirklich heißt, auf Only, also in deinem wahren Leben,
Ja.
die auf OnlyFans schöne Bilder von dir finden, solltest du dich nicht nach deinem normalen Namen benennen.
Ja, stimmt schon. Was hast du geantwortet?
Genau das gleiche wie gerade eben. Auf Knopfdruck kreativ werden, das kann ich nicht.
Aber jetzt hast du ja schon ein bisschen Überlegungszeit.
Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, weil ganz ehrlich, das ist einfach. Es ist genauso absurd und weit weg, wie dass ich jetzt ein Bandenmitglied werde, dass ich einen OnlyFans-Account bekomme. Oder erstelle. Deswegen. Schreibt uns gerne Nachrichten, bewertet uns, hört uns auf Spotify, Podimo, iTunes, Google Podcast, überall da, wo ihr uns sowieso schon hört. Schreibt uns, habe ich gerade eben schon gesagt, aber nur, damit ihr wisst, wo ihr uns findet. Instagram, Facebook, Twitter. Jetzt fange ich damit auch schon an. Twitter. Wir heißen überall Montagsmord, so wie der Podcast auch heißt. Wir freuen uns darauf, mit euch in Kontakt zu treten. Das klingt so dumm. Wir freuen uns, wenn wir mit euch schreiben. Und ja, genau.
Wir freuen uns über Feedback, alles Mögliche. Schreibt uns einfach Nachrichten. Ich
Genau.
glaube, gerade in dieser Zeit kann man sich so ein bisschen unterstützen und so. Das ist auch immer ganz nett, ne? Ne?
Genau. Und dann wünschen wir euch 2 wunderschöne Wochen, bis wir uns wiedersehen.
Ja,
Kopf hoch, es wird
wunderschöne
wieder
Wochen.
warm, es wird Frühling.
Ja.
Alles wird schön. Alles wird gut.
Ja, die Welt wird wieder schön.
Ja.
Cheers.
Tschüss.